Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Königsmörder Podcasts, euer Buchclub auf die Ohren. Es ist Fantasy Friday und mir gegenüber sitzt die unglaublich kleine Nathalie.
Und mir gegenüber sitzt der fantastisch schlachsige Mauri Telo zum Gruße.
Wir sind zwei zuckende Zwillingszwiebeln, die sich Schicht für Schicht durch die epische Königsmörder-Chronik von Patrick Rothfuss pellen.
Jede Woche tränen uns die Augen wegen der Kapitel dieser Buchreihe. Mauri kennt sie in- und auswendig und ich erlebe sie zum allerersten Mal.
Heute besprechen wir Kapitel 119 und 120 von Furcht des Weisen Teil 2. Das sind die Seiten 234 bis 249 in der Hardcover-Ausgabe des Klett-Cotta Verlags. Nathalie, was bedeutet dein schiefes Lächeln?
Im besten Falle, dass es einen dummen Joke gab, im schlechtesten einen Schlaganfall. Schauen wir uns jetzt aber Waschets Schlaganfall an in Band 2, die Furcht des Weisen, die Königsmörderchronik. Zweiter Tag.
Das stählerne Alarm. Was zuletzt geschah?
Kapitel 119, Hände. Quoth erhält von Waschet die Aufgabe, von den Menschen des Ortes wertvolle Lektionen zu lernen. Und nebenbei kann er so sogar sein Ademisch aufbessern. Dabei lernte er unter anderem Naden kennen, einen ehemaligen Söldner, der an seiner Schwertart nur noch zwei Finger besitzt. Obwohl er nicht mehr kämpfen kann, blickt er voller Stolz auf das zurück, was er für die Schule geleistet hat. Er sagt, er hätte all das nicht erreichen können, wenn ihn Angst, sich zu verletzen, je gelähmt hätte. Eine weitere Lehre Waschets besteht darin, dass sie Quoth das Schwertkampfen nicht beibringt, damit er es später gedankenlos in der Welt einsetzt. Als er seinen Unmut darüber äußert und fragt, warum man überhaupt sein Schwert mit sich trage, wenn man es nicht benutze, schreit sie ihn an und verpasst ihm mehrere, sehr heftige Ohrfeigen, sodass er K.O. geht.
Kapitel 120. Ein Lächeln. Das Ausmaß dieser Strafe begreift Quoth erst beim Mittagessen, als sich Penthe zu ihm setzt, die Söldnerin, die kürzlich Shehyun in einem öffentlichen Kampf besiegt hat. Sie erklärt ihm, dass Waschet ihm bewusst einen sehr sichtbaren Denkzettel auf die Wange gesetzt hat, für alle in Herd gut erkennbar. Penthe begegnet ihm jedoch mit großer Freundlichkeit und erbittet, eine Art Sprachtandempartnerin für ihn zu werden. Sie lernt derzeit Arthurisch und ist unsicher, wie sie Mimik und Gestik in seiner Sprache richtig einsetzen soll. Nach dem Essen geht Quoth wie gewohnt zu Waschets Haus. Dort teilt sie ihm mit, dass sie zunehmend unsicher sei, ihn überhaupt zu unterrichten. Je besser sie ihn kennenlerne, desto deutlicher erkenne sie eine dunkle Seite in ihm. Sie brauche den restlichen Tag und die Nacht, um zu entscheiden, wie sie weiter mit ihm verfahren werde. Und er solle dasselbe tun. Mit Angst und Wut im Herzen fertigt Quoth an diesem Abend Wachspuppen an. Denn manchmal reichen Worte nicht mehr aus.
Waschet setzt Duplex-Hieb ein und es ist sehr effektiv.
Quoth macht mir so den Körper durch.
Ja, ich schlage dich jetzt in die nächste Rubrik. Unterding.
Im Unterding. Tauschen und austauschen.
Der perfekte Podcast beginnt im Unterding. Hier gibt es allerlei Off-Topic zu entdecken. Wir können mitgebrachte Dinge tauschen und uns über andere Dinge austauschen. Alles ganz gemütlich. Und wir sind nicht bei Kapitel, denn wir sind im Unterding.
Ja, Salen schlägt auch gern ins Unterding.
Da hat meine Muscle Memory sofort angesprungen und war schon weiter. Effizient, habe ich gedacht. Ich würde gerne eine Danksagung an Arwen, die zurückgesegelt ist aus dem Heiligen Land.
Ah, ist nett von ihr.
Und sich in unserer Kommentarspalte wiedergefunden hat und hat gesagt, alles Gute zur 100. Folge etc. pp. Schon ein bisschen älter, der Kommentar. Und dann hat sie die Alliteration zwei zuckende Zwillingszwiebeln genannt. Und deswegen sehen wir das heute Arwen zu Ehren.
Das ist sehr, sehr schön. Ich habe mich nämlich auch schon gewundert und fand, ich habe, auch wenn ich das sage, so einen leichten Shiver down my spine.
Zu ja, das habe ich gemerkt und deswegen wollte ich das jetzt hier auch nochmal kurz klarstellen.
Ja.
So, was hast du mir denn heute mitgebracht, Nathalie?
Ja, guck mal, das ist eine gute Frage, denn ich frage dich, Mauri, was hast du mir denn heute mitgebracht?
Ich habe im Moment ziemlich viel Zeit am Handy verbracht, Nathalie.
Und was steckt da drinnen, frage ich dich, Mauri?
Die drei Best-ofs Instagram von meiner letzten Woche.
Oh, nice. Ich bin sehr gespannt.
Da ist drin ein Fun Fact, ein Creator der Woche und eine Funktion. Und Nummer eins ist, wusstest du, das habe ich halt bei Instagram gelernt.
Nice.
Deswegen dementsprechend auch
Knowledge
bewerten.
Und das Internet.
Wild. Angeblich, allegedly, von einer Sprachprofessorin. Wusstest du, dass Höflichkeit kulturell geprägt ist?
Inwiefern? Also
ich glaube, das
ja
wusstest
Sinn.
Du.
Ja.
Ja, das, ne, zum Beispiel Japan ist sehr bekannt dafür, sehr, sehr höflich zu sein. Aber wusstest du auch, dass Pausen in Gesprächen auch kulturell geprägt sind?
Ja, tatsächlich auch. Weil ich mich viel mit Sprache beschäftigt habe auch.
Und zwar ist es nämlich so, die deutsche Sprache funktioniert ja Wort für Wort und Satz für Satz und ist inhaltlich. Und nicht von Sprachmelodie und Rhythmus wirklich sehr bestimmt. Das ist dann auch immer funny, wenn man sich diese Videos anguckt, wo Leute sagen, so klingt Deutsch für Ausländer. Und wenn die das, ne, das ist immer sehr funny. Und wir lassen ausreden. Und wenn jemand anderes anfängt zu sprechen, dann ist das quasi ein Signal von Unterbrechung. Der andere hört auf.
Ja.
Zu unterbrechen. Und oft, wenn jemand geendet hat zu sprechen, warten wir sogar noch. Eine halbe Sekunde, Sekunde, bis man anfängt zu sprechen, um sicherzugehen, die andere Person ist fertig. Das ist höflich im deutschen Kulturbereich und zum Beispiel auch im britischen. Aber im italienischen ist es zum Beispiel anders. Und jetzt checke ich nämlich auch, was der Unterschied ist, wenn ich bei meiner Italian Family und bei meiner German Family am Küchentisch sitze, warum ich das Gefühl habe, das eine ist so chaotisch. Und zwar ist es in im Italienischen höflich oder auf jeden Fall nicht unhöflich.
Ja.
Und das ist im amerikanischen Englisch auch so, mit einzusteigen in das Gesagte.
Ja,
in die Melodie,
sure.
in den Rhythmus, während den anderen. So, aber nicht als Signal für die andere Person soll aufhören zu sprechen, sondern um weiter mit einzusteigen.
Ja.
Und das kann sich auch addieren über mehrere Leute hinweg, dass alle mit einsteigen und alle das Gleiche sagen und das
Gottes Willen.
Aber bestätigend.
Ja.
Und nicht als Streit. Das kann vielleicht von außen dann so wirken, als wenn alle gegeneinander reden, aber eigentlich reden alle miteinander.
Ja.
Oder zumindest ab und zu, wenn man das denkt.
Ich glaube, im Japanischen hat man das auch viel mit Gesten, ne? Also mit diesem Mitnicken. Weil ich habe ein, zwei Freundinnen, die lange in Japan gewohnt haben und die machen das auch ganz automatisch halt mit. So, und das würde bei uns, also machst du halt auch so dieses als Feedback beispielsweise, auch eher
machen
in die Pause
manche.
Rein. Ja, aber ne?
Aber auch, stimmt, in die Pause rein, stimmt, auch das Nicken meistens in die Pause rein. Das irritiert mich auch immer, wenn jemand nickt, während jemand anderes noch spricht, ehrlich gesagt.
Boah, ich mach das so viel, weil Empathie ist ja so ein Ding und ich nehme ja, ich lese das ja sehr stark und ich habe das schon als Kind bei den Lehrern gemacht, weil ich dachte, oh, der versucht's gerade so sehr mit den Schülern und irgendwie so People-pleasing-mäßig will ich den auch
und
unterstützen.
Und weißt du, was das Witzige ist? Wenn ich das mache, denke ich in meinem Kopf nämlich, ich muss jetzt mit dem Kopf nicken, um Bestätigung anzuzeigen. Da haben wir unsere Unterschiede. Naja, auf jeden Fall, das war der Fun Fact, den ich mitgebracht habe.
Nice.
Ne? Deswegen ist auch American English und British English wirkt so Chaos versus. Aber nur weil das Britische ist auch näher an unserem dran.
Fair.
Ach so, und im Japanischen ist es viel über die Sprache auch. Ja. Die haben verschiedene, also viel mehr Höflichkeitsformen in der Sprache. So, das zweite ist der Creator auf Instagram. Und zwar heißt der Kaylin_Zetzi. Wir werden das ja verlinken in den Shownotes. Hoffentlich, vielleicht. Ich weiß es nicht. Checkt's jetzt. Entweder hat Nathalie es gemacht oder vergessen.
Wieso denn ich? Okay, gut.
Ich habe halt das deine Aufgabe ist, die Shownotes zu schreiben. Excuse me. Und der rappt über Popsongs drüber.
Ah.
Und mir wird dann natürlich angezeigt bei Britney. Und es ist so gut. Und es ist auch nicht nur, also die Lyrics sind geil und es ist geil gerappt. Aber es ist auch inhaltlich gut. Ich kenne natürlich nur Britney, die ist...
Ja.
Da bin ich vorne mit dabei. Aber die anderen kenne ich nicht so gut, deswegen kann ich das da nicht. Aber bei den Britney-Songs habe ich gedacht, und das passt auch noch in die Zeit, von als der Song rausgekommen ist. Naja, wahnsinnig geil. Der spricht einfach so über die Bridge drüber, rappt er dann oder so. Und das ist so gut. Der wird mir jetzt halt immer mal wieder angezeigt. So, hier ist das 20. Video und ich bleibe auch jedes Mal stehen. Und freue mich.
Ja.
Also, Kaylin_ZC.
Das schreibe ich mir auch, sonst vergesse ich es doch hundertprozentig.
Kaylin mit K.
Okay.
Das ist auch so, hier kann ich einen witzigen Mega-Fun-Fact über mich einstreuen. Haben wir darüber schon mal geredet? Wenn man was buchstabieren soll, so M wie
ja, ja.
A wie,
so, ja.
Das folgt ja einem
Dass du dachtest, das wäre random?
Random, ja.
Ja.
Das werde ich auch niemals mehr merken können.
Ja, ich kann es mir auch nicht merken, deswegen mache ich es einfach
Alphabet.
Immer random.
K wie Känguru, A wie Affe, L wie Lama, A wie Affe, N wie Nashorn, Kalen. Unterstrich Z wie Zebra, C wie Chamäleon.
Ich hab's auch falsch geschrieben, also es hat sich schon wieder gelohnt eigentlich.
Siehst du? So.
Dann
Britney
die Funktion
ist auf jeden Fall Chefskiss.
Ja.
Und dann noch die Funktion. Und zwar, boah, das ist so gruselig für mich. Und zwar scrolle ich durch Instagram und ich kriege so meinen Feed und so. Und irgendwann stoße ich auf ein Video, da passen die Subtitles nicht zu dem Gesprochenen. Mhm. Weil die Sprache eine andere ist. Und sie zeigt da die ganze Zeit drauf. Und ich bin so, hey, ich check's nicht. Und dann öffne ich irgendwann die Kommentarspalte. Und dann steht da irgendwie so, boah, ich habe gar nicht gecheckt, dass das AI übersetzt ist.
Mm.
Und ich gehe nochmal zurück und sehe da diesen Button, schwarzen Button unten links, AI übersetzt. Gehe da drauf, sehe original Spanisch. Klicke drauf, ändert die das. Und bei dem ersten, das war das erste Video, was ich dazu hatte, klicke das wieder zurück und denke mir so, am I tripping? Oder passen die Lippen aber perfekt auf das Englische? Weil ich dachte so, AI-Übersetzer müssten doch die Untertitel übersetzt
ja,
sein.
Ja.
So, dann scroll ich, habe ich mir aber nicht mehr so viel weiter bei gedacht. Ich habe kurz gedacht so, ist das hier ein Glitch in der Matrix? So, was stimmt jetzt hier nicht? Gehe ich so weiter und dann hatte ich noch ein Video und das war so ein bisschen mehr Uncanny Valley.
Mhm.
Und das war das Original in Hindi. Und klicke drauf und ich dachte mir so, das gibt's nicht. Und dann in den Kommentaren auch so, sie spricht Französisch zu mir. Und so. Und dann dachte ich so, Alter, und die Lippen stimmen.
Ja.
Das heißt, das ist das, was du abgekickt hast an Instagram, als du gesagt hast, ich werde für AI ja. trainiert, weil das scannt dein ganzes Video, macht ein Deepfake von deinem eigenen Mund auf dir drauf und lässt dich andere Sprachen sprechen.
Ja. Das ist babylonisch, würde ich sagen. Turmbau zu Babel für die Bibelfesten unter euch. Aber ja, ich fand das ja schon super gruselig mit dieser bei RuPaul's Drag Race, dass das einfach übersynchronisiert ist, AI-mäßig mit der richtigen Stimme.
Aber extrem schlecht. Und ohne Lippenbewegung.
Wieso, was fandest du ein Sachet weg? Nicht in Ordnung. Nein, ja, ja, genau, aber ohne Lippenbewegung. Das ist ja vor allen Dingen, wenn das eine produzierte Show ist, wo das allen Beteiligten klar ist, ist das ja die eine Sache. Aber das, oh ja, ist, boah, die Zukunft wird halt auch gruselig, ne?
Ich habe das, wie gesagt, selber nicht gecheckt beim ersten ja. Video, weil das war so gut und eloquent und dann guckst du ja nochmal und selbst wenn du merkst, so irgendwas stimmt nicht, achtest du als erstes, warte mal, stimmt die Stimme mit den Lippen überein? Und dann denkst du so, ja, es stimmt überein, weil die mitbewegt wurden. Das ist wild.
Ja, ist es.
Naja, auf jeden Fall, das waren meine drei Best-ofs Instagram.
Nice, gut. Viel Spaß damit, Freunde.
Danke.
Ich verlinke, was ich verlinken kann.
Was hast du mir mitgebracht?
Ich habe dir einen Schatz mitgebracht.
Ein was?
Ein Schatz.
Oh,
du musst fragen, was da drin
klein
steckt.
Und Gold?
Nein.
Was steckt da drin?
Eine Einladung. Möchtest du es sehen?
Ja.
Ich habe das Tomb Raider Board Game gekauft. Ich wusste nicht, dass es es gibt. Und ich bin ja eigentlich eher Fan von so Kartenspielen und so. Und das ist aber tatsächlich so eins, wo du auch noch so eine große Platte hast und du hast verschiedene Laras, die auch so, also mit so Action- und Stealth-Karten und sowas alles. Und ich habe noch keine Ahnung, wie es überhaupt funktioniert. Weil
okay, ja.
eigentlich finde ich, wie gesagt, solche großen Spiele gruselig. Aber ich konnte natürlich nicht dran vorbeigehen, weil ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber ich bin ja ein großer Tomb Raider-Fan.
Ach was.
Und es ist aber natürlich komplett auf Englisch, deswegen fällt da meine normale Spielgruppe im Sinne von meinen Eltern aus. Deswegen, Mauri, lade ich dich herzlich dazu ein, mit mir an einem schönen Abend dieses wunderbare Spiel mal auszuprobieren.
Großartig.
Ja.
Du weißt, bei Brettspielabenden bin ich immer mit dabei.
Schön.
Dann, da wir ja ein Service-Podcast sind, muss ich an dieser Stelle auch noch sagen, dass in einem neuen Interview hat Sarah Michelle Gellar gesagt, dass das geleakte Buffy-Skript nicht echt ist. Und das wollte ich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal korrigieren, weil ich möchte nicht, dass Missinformationen über Buffy in ja. meinem Podcast
ja.
bestehen bleiben.
Alles andere eigentlich auch egal. Ich finde auch gut, dass wir ein Service-Podcast zu literally jeder anderen Serie sind.
So, Und natürlich nehme ich mir die Kritik auch an. Sie ist ganz dezent, eigentlich kritikfrei. Wurde einfach ein Kommentar hinterlassen von Sven. Sven, danke dir, weil er hat geschrieben, Bruce Lee, be water. XD.
Ah ja.
Ich weiß nicht, ob dir klar ist, dass wir mehrfach gesagt haben, dass es Jackie Chan war, der das gesagt hat. Aber es war Bruce Lee.
Oh, das ist auch schon wieder, weißt du... Da könnte man jetzt
habe ich vergessen, ach, die letzte Folge ist ja jetzt auch schon wieder 2 Wochen her. Jetzt, beziehungsweise die Aufnahme ist 3 Wochen her.
Ja.
Glaube ich. So, und Phil hat nämlich auch geschrieben, wow, Natalie ist WoW-Spielerin.
Ah.
Und du bist auch eingeladen in eine Sauerkraut-Community-Gilde.
What? Nice.
Da ist jemand auf jeden Fall ganz happy. So, you found your people. Und Zahlenkombination, IBAN-Nummer, möchte ich fast sagen. IBAN-Nummer hat geschrieben, er ist Papa. Macht sich ständig Gedanken, ob er ein schlechter Mensch sei, kann also nichts beweisen. Muss ich sagen, weißt du was, manchmal ist das schon der Beweis.
Ja, würde ich tatsächlich auch so sehen.
Also lehn dich zurück, IBAN-Nummer, do your thing. Solange du dich selber reflektierst und darüber nachdenkst, ob du ein schlechter Papa bist, da hast du schon den wichtigsten Schritt getan.
Ja.
Und IBAN-Nummer hat halt auch gesagt, er ist Thema Team-Cardio, möchte ich fast sagen. Er hat geschrieben Thema-Cardio, Team-Cardio, weil er hört uns beim Laufen.
Ah ja,
sogar letztens beim Halbmarathon. Alter,
crazy shit.
Respekt check ich gar nicht. Ist so fern von meiner Realität, aber good for you. Oh Gott, das war eine ganz ekelhafte Form von könnte ich nicht, was ja so schlimm ist. Egal, den schließe ich mir an.
Weißt du, ich denke mir, häufig sind ja so Kinder eine Verlängerung deines Seins und du bist sehr stolz auf das, was die erreichen und so weiter und so fort und ziehst diesen Schuh dann auch an. Und ich denke mir, ich mache das jetzt einfach mit unseren ZuhörerInnen. Das heißt, alles, was ihr erreicht, haben wir mit erreicht. Herzlichen Dank dafür.
Das sehe ich ganz genauso. Unser Sebastian hat uns ein Telegramm zukommen lassen mit einer Idee für einen Name der Impro.
Oh Gott, ja.
Hatten wir, also ich weiß natürlich, du weißt es auch nicht mehr, wir wissen es alle nicht mehr, was die neueste Regel war zu Name der Impro. Ich glaube, es war so, wenn uns jemand eine Szene schreibt, dann machen wir die gerne. Aber ich glaube, jetzt so Wing It on the Fly ist einfach zu oft in die Hose gegangen.
Ja, das ist absolut korrekt.
Dann cringen wir alle. Ich muss mir das Ganze 2-mal anhören. Natalie muss sich das Ganze 2-mal anhören. Ihr müsst es im schlimmsten Fall 1-mal anhören. Also.
Ja, auf Insta haben wir tatsächlich auch ein paar liebe Nachrichten bekommen. Vor allen Dingen hat uns die Julia geschrieben. Die hört gerade noch nach und sagt, vielleicht haben wir die Sachen schon besprochen. Aber im Zweifel erinnern wir uns da ja auch selber nicht dran. Also, ihr redet auch häufiger darüber, dass Quoth wahrscheinlich nicht das leibliche Kind seiner Eltern sein könnte, wegen seiner roten Haare. Ich habe selber rote Haare und weder auf mütterlicher noch auf väterlicher Seite ist irgendwer rothaarig. Damit ich jetzt nichts falsch erkläre, Ausschnitt von Wikipedia, das verlässlichere ChatGPT der Millennials, finde ich sehr gut, Julia. Dafür erstmal schon mal ein Punkt an dich. Rotes Haar wird rezessiv vererbt, das hätte man auf jeden Fall wissen können, Mauri.
Das habe ich ein paar Mal gesagt, ich habe es aber falsch erklärt, ist das Problem.
Gut. Okay, dann haben wir hier nochmal die Wikipedia-Erklärung. Dies bedeutet, dass auch Eltern, die selber nicht rothaarig sind, die Anlage für Rutilismus unsichtbar in sich tragen können und diese dann weitervererben können. Dunkelhaarige Menschen ohne jeglichen Rotstich im Haar können ein Kind mit rotem oder rötlichem Haar bekommen, wenn sie irgendwann unter ihren Vorfahren eine rothaarige Person hatten und wenn beide Partner, Elternteile, diese Anlage in sich tragen. Vielen Dank dafür nochmal, ne? Nur, dass ihr es gehört habt. Ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem im stilistischen Sinne so ein kleiner Hint sein kann. Also vielleicht will auch Patrick, dass wir darüber stark nachdenken. Und dann haben wir den guten Jan, der sagt, hallo, ich bin eine Weile ausgestiegen und habe erst vor ein paar Tagen wieder angefangen weiterzuhören. Der gute Mann war zu diesem Zeitpunkt bei Folge 53 und hat uns einen Link zugeschickt und zwar zu einer Fanfortsetzung. Und jetzt ist die Frage, ob du das schon kennst. Und zwar heißt das Ganze A Silence of Three Parts. Und dann ist das so ein ganzer Fanfic-Fortführung zu Name des Windes. Hast du davon schon mal gehört, Mauri?
Nein, kenne ich nicht. A Silence of Three Parts, so heißt immer das erste Kapitel. Und von dem dritten Buch ist auch das erste offizielle Kapitel released worden. Aber kann natürlich sein, dass auch ein komplett, aber das fände ich komisch.
The Third Silence heißt das.
Ah, okay.
Also ich leite dir das mal entspannt weiter und dann kannst du ja mal reingucken, weil ich muss mich da natürlich zurückhalten, solange ich den zweiten Teil noch nicht zu Ende gelesen habe. Spoiler!
Warum?
Genau, von daher schreibt uns gerne weiterhin Kommentare und Nachrichten, das freut uns immer sehr.
Und Mails kommen auch jetzt immer mal wieder.
Lieben wir.
kmp@fantasyfriday.de.
Oh, faszinierend. Sollen wir damit, ich überlege eine Schwanenleitung, aber ich kriege keine.
Verlegen wir eine Zwiebelleitung in Schichten. Das steinerne Herz. Analyse. Nun begeben wir uns tief ins steinerne Herz, der Teil des Podcasts, in dem wir von oben nach unten durch die Kapitel gehen und das Gelesene besprechen, analysieren und darüber philosophieren. Und jetzt sind wir aber in Kapitel 119, Hands.
Hände.
Ja.
Ich meine, gut, da hätte man auch wirklich nur schlecht was falsch machen können.
Na gut, also.
Du meinst, wir haben schon genug gesehen im Leben.
Ich traue hier gar nichts, gar keinem. Nix.
So, ich traue auch niemandem, deswegen stresste mich der Anfang des Kapitels schon wieder maßgeblich, weil Vashet Quoth ja zu unterschiedlichen Menschen schickt und Quoth erzählt so ein bisschen, wer diese Leute waren und da war beispielsweise ein geschwätziger Alter dabei, da sehe ich mich in meiner Zukunft und er erzählt fantastische Geschichten, darunter eine von einem Jungen, der Schuh auf dem Kopf balancierte, um zu verhindern, dass eine Katze getötet wurde. Und eine von einer Familie, die vorhatte, Stein für Stein einen ganzen Berg aufzuessen. Und natürlich packe ich die in meinen Rucksack und habe fieberhaft nach Parallelen zu irgendwo gesucht.
Gut, die habe ich nämlich links liegen lassen, aber es freut mich sehr, deine...
Deine ich habe Theorien keine Parallelen gefunden. Das ist ja mein Problem.
Wir können sie aber gerne gemeinsam erörtern.
Ja. Ja, also falls ihr da Hypothesen habt, gerne auch in die Kommentare. Es trinkt auf jeden Fall süßes Bier, lernt Zwillingsschwestern kennen und den Holzfäller. Und Quoth denkt natürlich mal wieder, dass Vashet ihn losgeschickt hat, weil er so geil sprechen kann, schon auf Ademisch. Und dass Vashet das so ein bisschen vorzeigen möchte. Und erst im zweiten Gedanken checkt er, dass er eigentlich was von denen lernen soll.
Ja.
Das passt wieder mal gut in sein Profil.
Also sagen wir mal, das ist eine Sache, die nehme ich auch mit in unseren Rucksack.
Ah ja, spannend. Dann verbringt er einen ganzen Vormittag mit Staubfingers unglücklicherem Bruder Zweifinger.
Staubfinger hat nicht nur einen Finger.
Ja, okay, dann ist es der Bruder von ohne Zahn und Zweifinger.
Okay, ja. Das ist geil.
Der ist nämlich Koch in der Schule, aber erst seitdem er nicht mehr vernünftig kämpfen kann. Und vorher, es wird noch dreimal erwähnt, dass er 230 Talente für die Schule verdient hat in seinem Leben. Also krasser Dude. Und dabei wurde aber seine Hand verletzt. Und deswegen hat er an einer Hand nur noch zwei Finger. Und das ist hier großes Thema.
Jetzt wollte ich mir gerade kurz ausrechnen, wenn 230 Talente 80% sind von dem, was er eingenommen hat, wie viel dann seine 20% sind und ob der reich ist.
Gute Frage. Aber ich finde, man
so
sieht
wie weißt du, wenn Schauspieler früher einen riesen Hit hatten von der Serie und so, aber seitdem nichts mehr gemacht haben und du dann anschließend googelst, geht's denen gut?
Ja, kriegen die noch
Oder Animonies machen die dafür. Conventions?
Ja. Oh. Patrick, falls du das hörst, du kannst gerne in unseren Podcast kommen.
Oh, dann würde ich so, Nathalie, ich lass heute, finde ich, habe ich ein richtig spannendes, interessantes, kreiselndes Blatt vorbereitet.
Okay.
Da kann ich euch alle mitnehmen. Und Patrick Rothfuss ist mit dabei. Der steckt schon ganz unten im Rucksack
der
drin.
Der sitzt ganz vorne auf der Achterbahn. Nice.
Der hat den Hintern voll Honig schon.
Ah, ew.
Ja, bald, dann später schmieren wir es ihm woanders hin. Ums Maul.
Also, ich werde mich nun auf das Buch konzentrieren. Auf jeden Fall finde ich, dass man hier aber sehr schön wieder dieses System der Adem betrachten kann, weil offensichtlich hat er ja viel für die Community gemacht, Geld verdient. Und als das nicht mehr ging, hat er ja offensichtlich einen Job da bekommen.
Ja,
so.
Community Service. Er arbeitet jetzt in der Mensa.
And ohne es vorgreifen zu wollen, aber he hates it.
Ja. Das ist auch wirklich ein fieser Abschluss von diesem Gespräch.
Ja, weil
dass er sagt, in meinen Träumen habe ich zwei Hände.
Ja, weil es geht darum, dass Vashet halt sagt, dass Quoth sich zu viele Sorgen um seine Hände macht. Und das ist bei Quoth natürlich vor allen Dingen dadurch, dass er ja Lautenspieler ist und auch noch handwerklich tätig.
Hör mir auf mit den Scheißadem at this point. Die respektieren Quoth auch überhaupt nicht. Sie sagen, nee. Du machst jetzt alles und du leugnest komplett, wer du bist. Bitte, ab jetzt. Und er macht das einfach bereitwillig. Das stecke ich in meinen Rucksack. Und das Quoth macht es einfach bereitwillig, dass der sich den irgendwie anpasst, obwohl der jetzt in diesen Kapiteln endlich dem auch mal die Hutschnur platzt.
Ja.
Später, um das schon vorwegzugreifen. Aber, Alter, es ist doch komplett valide Angst, seine Hände zu verlieren, wenn man damit hauptsächlich arbeitet. Und der ist ja da im Bootcamp. Die tun alle so, als wenn er jetzt Adem-Söldner werden will. So, ja,
ich glaube,
um der beste Schwertkämpfer zu werden, bla bla, der muss sich nur beweisen, dass die ihn nicht abmurksen.
Naja,
der will doch nicht Schwertkämpfer werden.
Das Problem ist aber, also vielleicht kennen die den Hintergrund ja gar nicht. Weil dass er krasser Lautenspieler ist, hat er ja nicht so vielen Leuten erzählt. Und ich glaube auch nicht, dass der über die Universität so viel erzählt hat, oder?
Nee, aber es ist ja offensichtlich, dass der jetzt nicht vorhat, in der Schule einzutreten und Adem-Söldner zu werden.
Nee, der ist halt auch ein Lauch, ne?
Die Optionen lassen sie ihm ja auch gar nicht. Aber trotzdem, along the way, für deinen fragwürdigen Titel als du bist in die Schule aufgenommen, nur damit wir dich jetzt nicht mehr töten müssen, muss er alles riskieren, was für ihn wichtig ist anschließend.
Also ich verstehe zu sagen, hey, wenn du auf irgendwas so bedacht bist, dann bist du nicht frei im Kämpfen, so fair, aber halt ein bisschen Empathie mitnicken könnten die halt auch mal machen, ne? Ich finde auf jeden Fall, dass ist erfrischend ehrlich in diesem Buch. Also das ist halt sowas, wo ich finde, dass Patrick Rothfuss sehr gute Szenen auch schreibt. Quoth fragt, ja, dann ist es schlimm. Und er sagt, naja, zum Anfang dachte ich, es sei nicht so schlimm, weil die anderen hat es vielleicht schlechter getroffen. Aber ehrlich gesagt, ich habe alles verloren.
Ja.
So. Und das ist sehr raw, so der Moment. Und das finde ich, möchte ich hier nochmal positiv hervorheben, weil ich ja schon auch viel kritisiere.
Ich möchte in meinen Rucksack packen, dass du gesagt hast, Rothfuss schreibt sehr schöne raw Szenen.
Ja, okay.
Ich werde heute, der Rucksack, der wird überquellen. Ich sag's dir.
So, jetzt die wichtigste Frage ist ja aber, ob wir jetzt zwischen diesem Abschnitt und dem nächsten eine Megatilde bei dir haben.
Nee.
Gut.
Doch, also wir haben die Megatilde, wenn wir zu Cilian wechseln.
Frech.
Aber ich
das.
Wollte hier noch sagen, eine Sache habe ich mir unterstrichen. It is the luxury of looking backward. You can do it forever and it is useless. Das fand ich irgendwie einen richtig coolen Satz auch.
Ach so, ja, weil der so gespiralt ist, ne? Ja.
Genau, also das sagt der Naden, heißt er ja, dass quasi in der Vergangenheit schwelgen ist ein Luxus, weil er ist nutzlos, es führt nirgendwo hin. Und das ist irgendwie, I disagree. Aber es ist trotzdem ein schönes Bild zu denken, dass das ein Luxus ist, weil es nicht notwendig ist für dein weiteres Leben nach vorne. Du könntest es haben, aber es ist ein Luxus. Ja, doch, dann kommt eine Megatilde und Cilian ist jetzt da, die, wenn man auf Italienisch sagt, du gehst mir auf die Nerven, du gehst mir auf den Sack, dann sagt man auf Italienisch, du schlägst mir in die Eier.
Ja.
Und Cilian
Macht genau das. Gerne und häufig.
Hat die Redewendung als ihr tägliches Mantra für den Kampf gegen Quoth. Wie kann ich ihn möglichst schmerzhaft in die Weichteile boxen und treten, ohne dass er dabei impotent wird?
Das mag ich an ihr.
Und Vashet sagt daraufhin, du solltest ihr danken, denn jetzt hast du die Möglichkeit, unter den Schmerzen, die dir sogar Übelkeit bereiten, mit mir zu trainieren.
Toll!
Also, besser geht's nicht.
Ja.
Das ist so wie endlich in der Fahrschule, du hast mega Schiss vorm Autofahren, so die ersten Stunden, so war es bei mir. Setzt du dich hin und hast eigentlich, keine Ahnung, eine Ortsfahrt geplant und dann kommt der ultra krasseste Sturm auf und dann, ah, guck mal, da solltest du Gott eigentlich danken, denn jetzt hast du die Möglichkeit, bei Extremwetter zu üben.
In Sicherheit. Ja, ja. Auch schwierig. Ich finde aber schön, dass sie halt sagt, also, dass sie hofft, dass Helene da rauswächst. Gar nicht für Quoth, sondern weil Vashet es halt so betrachtet, dass sie ja immer dasselbe macht, weil die gerade noch auf diese Höhe quasi guckt.
Ja, sie meint buchstäblich rauswachsen.
Ja.
Also einfach größer werden, sodass, wenn sie gerade ausboxt, nicht mehr in...
Weil sie gerade halt berechenbar macht. Und dann sagt sie noch, dagegen kann man sich halt leicht verteidigen, wenn man einen Funken Verstand besitzt. Was so ein kleiner Jab nochmal ist, nicht wahr? Kleine Jabs lieben wir.
Und Quoth sagt dann, danke, Cillian, für diese wunderbare Ehre, dass ich jetzt mit schmerzenden Weichteilen kämpfen darf. Will sein Schwert holen und Vashet sagt, na, na, na. Wir kämpfen mit Faust. Faustkampf heute. Quoth nörgelt und sagt, warum denn immer Faustkampf? Ich will nicht Faustkampf. Ich will einen Schwertkampf machen. Ich würde ja draußen in der echten Welt auch nicht zur Faust greifen, wenn ich mein Schwert dabei habe.
Und dann greift Vashet eher zu den großen Jabs, nicht wahr? Weil sie findet das gar nicht geil.
Ja, das geht so ein bisschen hin und her und dieses Gespräch, nehme ich das auch mit in meinem Rucksack? Warte mal.
Wozu brauchst du eine Zunge, wenn ein Schwert ausreicht? Fand ich besonders spannend, weil Quoth ja auch mit der Zunge kämpft, im Grunde genommen, als Namenskundler.
Verstehe, stimmt. Die Parallele habe ich gar nicht gezogen, aber ihr geht's auf jeden Fall gegen den Strich, weil er sagt, mit dem Schwert kämpfen ist doch eh geiler, ich will ja gewinnen. Deswegen würde ich ja nicht zur Faust, die Faust benutzen, wenn ich ein Schwert dabei habe. Und dann sagt Vashet, denkst du ernsthaft, das ist der Grund, warum ich dir Schwertkämpfen beibringe, damit du jemanden besser abmurksen kannst? Und dann sagt er, na ja, warum habe ich ein Schwert dabei, wenn ich es nicht benutzen soll? Dafür ist es doch da. Und dann rastet sie aus und sagt, okay, dann kann ich dir auch jetzt die Zunge abschneiden, weil du hast ja ein Schwert.
Ja.
Die Logik ist nicht ganz schlüssig, Vashet. Aber wir wissen ungefähr.
Ein bisschen schwierig.
Wir wissen ungefähr, was du meinst. Und das hätte er sich denken sollen, weil die Lektion hat ihm Tempi schon mal beigebracht, als er das Messer gezückt hat.
Ja.
Also, dass der Erste, der das Messer zückt, immer der Verlierer ist.
Ja, und also das finde ich an, ich meine, ne, man muss Quoth ja auch lassen, dass der da ziemlich gedemütigt und fertig gemacht wird und dass es ihm auch gerade in dem Moment nicht gut geht und so weiter und so fort. Aber er denkt halt nicht genug darüber nach in dem Moment, weil er wäre selber drauf gekommen. Aber für ihn ist es halt so klar. Das ist ein bisschen wie auch Elodins Weisen, die er lehrt. Das ist halt eben nicht immer der Sprung zu Schritt 5 ist, sondern dass man halt irgendwie den Rest halt auch können muss und dass er sich quasi, also es ist auch wieder so ein bisschen diese Thematik oder dieses Motiv von Quoth will immer das Beste und am schnellsten und
das
sowieso
nehme ich in meinen Rucksack.
Sein. Okay. Nice. der Rucksack. Also ich weiß nicht mehr, was in meinem Rucksack ist, ne? Nur, dass wir es wissen.
Hibbidi und Babbidi.
Auf jeden Fall.
Die Family, die ihre Steine gegessen hat, dieser.
Auf jeden Fall kriegt er so ordentliche Zuhälterschellen von ihr. Also die nicht so dramatisch aussehen, aber die trotzdem ordentlich Wumms haben und er geht halt auch zu Boden.
Also er sagt, sie gibt ihm nicht nur eine Ohrfeige, sondern sie schlägt ihm mit der flachen Hand, hinter der die ganze Wucht des Arms steht, hinter der die ganze Wucht der Schulter steht, hinter der die ganze Wucht der Hüfte mit drin steckt und ihres kontrollierten Stands. Und sie haut ihm ja nicht nur einmal ordentlich krass fest in die Fresse, sondern dreimal insgesamt.
Ja, drei ist eine magische Zahl. Genau wie 120. Ein Lächeln.
Zwei Stunden später, der ist nämlich auch kurz K.O. gegangen, dann war Waschet weg, geht er also einfach zum Mittagessen, was soll man auch sonst machen? Und dann setzt sich ihm gegenüber Panther.
Richtig. Und ich dachte mir schon, wie wird das jetzt? Weil wir wissen, welche Wirkung er Frauen hat. Es ist eine neue Frau, mit der er noch nie geredet hat. Was passiert? Und es geht auch stark in die Richtung, die ich mir da vorgestellt habe. Wobei ich auch hier lobenswert erwähnen möchte, dass ihre Brüste nicht nochmal genannt werden. Das hat mich tatsächlich überrascht.
Hier gibt es jetzt eine Besonderheit, weil Panther will versuchen, Arturisch zu lernen und will dann auch dementsprechend Mimik und Gestik mit dazu lernen und ist ganz verschüchtert, dass sie das nicht richtig sprechen kann und weiß nicht, ob sie ihre Gesichtsausdrücke richtig einsetzt. Mm. Und Quoth korrigiert sie. Und das Nathalie,
ja,
packe ich in meinen Rucksack.
Okay. Ja, ich verstehe das halt total gut, dieses, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auf einer anderen Sprache nicht so witty und so sicher sein zu können, ne, wie man das gewohnt ist und so. Und ich verstehe hier an der Stelle Quoth richtig, dass der aufatmet und halt sich so ein Stück weit mal gehen lassen kann, ne? Weil der ja da alles sehr kontrolliert macht.
Es ist auch ganz süß, die machen dann gegenseitig in der jeweils anderen Sprache ein Gedicht.
Ja, absolut.
Quoth ist natürlich der brennende Busch.
Ja, was zum Geier. Da wollte ich noch fragen, was das auf
Burning
Englisch.
As a Branch.
Ah ja, okay. Ja, Burning as a Branch.
Wichtig ist einfach nur das Burning.
Quoth ist wieder
brennend. Ja.
Aber weißt du, der brennende Busch erinnert mich schon auch mehr an die Bibel wieder. Was ich mir noch aufgeschrieben habe. Also sie errötet, aber weil sie nicht weiß, ob sie lächeln soll oder nicht. Aber ich dachte mir, es ist auch schon wieder eine Blushing Bride um Quoth herum.
Ja, und sie wird beschrieben, oder zumindest ihr Lächeln, dass es leuchtend wie ein neuer Penny ist.
Ja.
Und das ist eine sprachliche Wendung, die Patrick Rothfuss ziemlich häufig benutzt. Der sagt ganz oft, dass eine Stimme ist wie Honig auf warmem Brot. Und er sagt aber auch ganz oft, dass jemand oder etwas so bright as a new shiny penny oder so.
Mm.
Wollte ich nur, das fällt mir auf und das würde ich gerne sagen.
Weil er sagt ja auch an der Stelle nochmal, auch Felurian hatte ein wunderbares Lächeln. Und da merkt man halt auch, dass er Panther natürlich sehr attraktiv findet. Ne? Wir haben nochmal irgendwie die Einordnung, dass die wahrscheinlich so Anfang unter 20 ist, irgendwo da so.
Felurian ist jetzt auch der Standard, an dem alle Frauen gemessen werden.
Scheiße.
Er hat sowohl Losi mit Felurian, die haben nicht abgekackt, die Frauen, aber sie werden trotzdem immer in Vergleich mit Felurian gesetzt. Felurian ist quasi der Prototyp perfekte Frau für Quoth. Und die anderen sind so, ja, sie war nicht wie Felurian, aber sie war auch feurig, aber auf so eine andere kindliche so und so Art und Weise.
Es ist aber schon so ein bisschen die Bewertung vor und nach Sex, ne? Also, weil er diese Vergleiche mit Denna beispielsweise, habe ich nicht mehr so stark im Kopf, ob er das mit Mola und Fela
Denna
und so
hat er noch nicht
Denna
getroffen, seit er mit Felurian war.
Ja.
Das wäre auch mal interessant.
Aber, ne, ich weiß halt nicht mehr, weil er Denna ja als allererstes getroffen hat, ob er danach, ja, ich meine, auch.
Aber er hat
und
alle
Denna
mit Denna verglichen.
Ja?
Ja. Also es werden schon alle mit Denna verglichen, auch, dass es
weil
immer
das
so ist.
Weil das finde ich
ja
jetzt spannend, weil das passiert hier nämlich jetzt nicht mehr. Also Denna kommt ja in diesen, also wenn er über andere Frauen dann spricht, zum Beispiel auch Losi, in den Kontexten kommt die nicht mehr so doll vor. Wir hatten einmal dieses, dass er abends an sie denkt, aber nicht mehr so als Throwaway. Denna hat ja andere Haare, Leute.
Meinst du, er hat sie gefriendzoned?
Ja, also er hat, also ich habe schon das Gefühl, dass er jetzt auf diese körperlichen Dinge vielleicht auch einfach mehr den Fokus legt.
Ja, du, soll er auch machen. Er darf sich jetzt auch mal kurz austoben. Die geben ihm ja auch hier viel Bühne.
Ja, also er fragt sich ja nachher noch, ob er mit Penthe tatsächlich geflirtet hat, wo man sagen kann, ja. Aber Penthe, weißt du, ist auch wieder natürlich voll die Krasse und findet Quoth ja aber auch spannend, wie das so ist im Leben bei Frauen in dieser Serie.
Übrigens, das Kapitel heißt im Englischen Kindness und nicht ein Lächeln.
Ah, das ist ja mal wieder spannend. Man weiß halt nicht, wie die anderen mit ihm geredet haben, aber scheinbar ja nicht so nett.
In meiner Ausgabe, wo nicht gespart wird an Platz, gibt es auf jeden Fall jetzt noch eine Megatilde und dann geht er nämlich zu Waschets Haus nach dem Mittagessen, weil er das sonst immer macht. Und Waschet sagt ihm, Girl, ich bin so wütend auf dich. Ich will dich nicht mal sehen. Und ich glaube dir jetzt auch nicht deine Entschuldigung, weil du weißt, dass ich wütend bin. Deswegen würdest du jetzt alles sagen, um mich zu besänftigen.
Das ist halt auch so.
Du hast eh eine Silberzunge. Und außerdem bist du ein richtiger Villain. Das habe ich jetzt gemerkt. Du bist böse. Und du bleibst auch böse.
Ja, ich fand übrigens auch noch von Penthe smart, als sie gesagt hat, ja, die hätte ich auch so gehauen, dass es die anderen sehen. Ne? Also...
Stimmt, das hat er dann ja erst gecheckt, dass sie ihn quasi wirklich gekennzeichnet hat als stupid student.
Und zu sagen, okay, ich habe jetzt halt gesehen, dass du dich nicht nur gut rausreden kannst mit allem, sondern dass da was sehr viel Finstereres drin steckt. Und Shaehyun hat das übrigens auch schon gemerkt an dir.
Und zwar andersrum. Die dachten, er ist der liebe Kerl und zwischendurch kommt was Finsteres durch. Und jetzt hat sie gecheckt, nee, es ist andersrum.
Und das, da fragt man sich ja schon, auf was das so bezogen ist. Ne? Und ich möchte dazu Möglichkeiten auch bitte mit in den Rucksack nehmen. Ich tease aber schon mal an, damit ich sie nicht gleich vergesse.
Ich hab's auch im Rucksack, ja. Keine Sorge, wir haben es doppelt reingestopft.
Gut. Dann reden wir darüber gleich. Ja, im Grunde genommen sagt sie ja, hey, das ändert so ein bisschen alles für mich. Und Catherine hat eigentlich recht. Und ich mache mir da nochmal Gedanken drüber, solltest du halt auch machen. Und dann weiß man schon wieder nicht, ob Quoth jetzt, ja.
Sie sagt, bereite dich so vor, wie du es für angemessen hältst. Und das klingt nach, es könnte alles jetzt passieren.
Ja.
Muss ich morgen um mein Leben kämpfen, quasi. Weiß ich nicht, weil sie sagt so, vielleicht war es von Anfang an Fehler, dich zu unterrichten und ich werde jetzt bis morgen darüber nachdenken. Und du solltest das Gleiche tun.
Tja, und das macht er dann auch, nicht wahr?
Ja, jetzt kommt noch eine Megatilde und dann holt er sich ganz viel Ingredienzen. Manche klaut er auch.
Ich verstehe es aber nicht. Mal ganz kurz, ne, wenn wir uns dieses Buch hier so angucken. Weil bei mir ist da nicht mal ein richtiger Absatz. Und es ist jetzt nicht so, als hätte man auf der anderen Seite, die nur halb ist, nicht genug Platz. Weil da ist ja das Kapitel dann auch schon wieder zu Ende. Also wir hätten, es hätte alles gepasst. Aber naja.
Wir werden es nie erfahren, Sandy. Die exekutiven Entscheidungen.
Ja, macht mich wahnsinnig.
Quoths exekutive Entscheidung ist jetzt auf jeden Fall Wachspuppen herzustellen. Der holt sich nicht alles, was er dafür braucht. Und als Energiequelle holt er sich Badewasser.
Belle Delphine hat sowas auch mal verkauft.
Ja. Und da sagt er, das habe ich mir jetzt unterstrichen, this water had fire in it. Weil er sagt, für einen Sympathetiker ist warmes Wasser aus einer heißen Quelle genauso wirksam wie Asche von einem Lagerfeuer. Und ja, er hat jetzt hier vor, ordentlich was anzuzünden mit diesem Wasser.
Boah, also das kann halt auch, also wir, die wissen ja noch gar nicht, dass der Sympathie beherrscht, richtig?
Tempi weiß es.
Weiß Tempi das? Ja, okay, stimmt. Gut, auf der anderen Seite hat Tempi vielleicht auch die Fresse gehalten, wobei wahrscheinlich nicht Shaehyun gegenüber. Aber da kann, weißt du, erinnerst du dich an den Kampf mit
Also Tempis Loyalität Devin? Im Zweifelsfall liegt die bei...
Bei der Community.
Bei der Community, ja.
Ja, aber weißt du, Devi und Waschet geben mir gerade ähnliche Vibes von der Wut her.
Hm.
So, von daher... Sind
rüber,
wir gespannt?
Ich
du platzt.
Ich platze.
Du musst mal, ja.
Ich muss mal.
Das kreiselnde Blatt. Spekulationen.
Ich muss mal was rauslassen im Kreisenden Blatt, die Rubrik, in der die Nichtsahnende und die Vorausahnende Nathalie die Gelegenheit hat, wilde Spekulationen darüber anzustellen, was noch alles passieren könnte.
So, also eine Familie, die Steine essen und
bis der Berg weg ist.
Ja, spannend. Und das mit der, was war das auf dem Kopf? Damit die Katze nicht stirbt. Das hat mir so ein bisschen hier Wilhelm Tell-Vibes gegeben, muss ich sagen. Schuhe auf dem Kopf balanciert. So, ich sag, das ist eine Wilhelm Tell-Anspielung.
Ach so, okay. Das kann sein. Du meinst auf Metaebene, dass es da einen versteckten Hinweis gibt.
Es ist mir voll egal. Patrick wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Weiß ich, kenne die Geschichte von Wilhelm Tell auch nicht genau. Vielleicht kann man da irgendwas draus ziehen. Das mit dem Berg kann ich dir auch, also ne, mit den Steinen, ob man da irgendwie noch auch eine ähnliche Geschichte kennt. Keine Ahnung. Wenn du nicht sagst, ja, guck mal, Nathalie, das ist doch offensichtlich, dass es das und das und das bedeutet, gebe ich die Frage weiter an meinen verlängerten Arm, das Publikum.
Das ist sehr gut. Ja.
Ja.
Also,
was haben wir noch?
Ach so, was hattest du noch mit reingepackt? Ich würde sagen, mein Teil des Rucksacks ist so voll, den würde ich gerne, da habe ich eine Sache, mit der ich das alles zusammen...
Schüttel den nochmal aus.
Schüttel den nochmal aus, okay, ich schüttle alles aus. Und zwar, ich muss ein Intro machen für dieses kreisende Blatt heute.
Kriegen wir da einen Sound für?
Und zwar ist es so, ich muss jetzt persönlich einsteigen. Ich hoffe, es ist okay. Auch für dich, ich schmeiß dich mit unter den Bus, Nathalie. Und zwar haben wir ja beide ADHS.
Tada!
Und das wusste ich schon, das weiß ich ja schon seit Jahren. Eigentlich seit ich selbstständig bin, ist es ganz Katastrophe. Und jetzt habe ich aber auch mir ein Herz gefasst und wollte mir jetzt die Diagnose holen, weil ich dachte, ich will jetzt die Medikamente auch mal legal haben. Und dann habe ich was gemacht, was so ein klassischer stereotyper Weg ist. Und zwar auf halbem Weg hat sich der Autismus mit drangehangen bei mir.
Why don't we take both? Dachtest du dir.
So, und das ist jetzt halt was ganz Frisches, weil das zwischen diesen beiden KMP-Folgen passiert ist. Zwischen der letzten und dieser. Dass mir eine letzte Folge habe ich schon geahnt. Aber jetzt ist es halt 2 Wochen her, dass mir eine Psychiaterin das bestätigt hat. Und was du mir bestimmt auch bestätigen kannst, wenn du so eine Diagnose erhältst zu deiner Neurodivergenz, dann wirst du Expertin auf diesem Gebiet. Absolut. Ja. Also du weißt hinterher alles darüber, von vorne bis hinten. Und was das bewirkt ist, und ich glaube, da können viele Fantasy, also machen wir uns nichts vor, gucken wir uns mal den Podcast an. Die Dichte bei unseren Fantasy-Füchsen wird auch hoch sein.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen. Deswegen, das kennen, glaube ich, alle dieses Gefühl. Und zwar, du bist jetzt keine Expertin im Sinne von, du kannst Diagnosen stellen.
Nee.
Darfst du nicht, solltest du auch nicht.
Aber dass man sich mit dem Thema ins Detail.
Aber du bekommst eine Antenne.
Ja.
Du bekommst eine Antenne, du siehst das plötzlich bei anderen. Vor allem auch in deinem näheren Umfeld, weil das attractet sich auch gegenseitig. Irgendwann guckst du dich um im Freundeskreis und denkst, okay. Und da, bei mir hat es auch eine Kettenreaktion, meine halbe Familie lässt sich jetzt testen. So, und man sieht sich dann das ganze Leben nochmal an durch eine andere Brille. Mhm. Du erkennst die Muster bei anderen. Mhm. Mir fällt das sehr leicht und ich sehe das jetzt sofort, wenn ich diese Muster und viele Symptome waren mir auch wirklich bei mir selber nicht bewusst. Naja, und jetzt schlage ich heute dieses Buch auf für diesen Podcast, den wir beide bearbeiten. Übrigens, der Podcast ist eine von vielen Bestätigungen für meinen Autismus. Es ist in dem Intro mit drin. Aber, also eins von meinen vielen Spezialinteressen. Aber kannst du dir vorstellen, Nathalie, welcher Charakter mir heute in den Kopf kam aus dieser Reihe und wo ich dachte, alter Falter, der ist ja so ADHD oder auch auf jeden Fall Autismus coded. Ich kann nicht, ich schreie.
Ist es quoted?
Es ist quoted, Nathalie. Ich nehme mir das jetzt heraus, weil es ein fiktiver Charakter ist, darüber zu sprechen, okay?
Ja.
Ich habe, als ich diese Box der Pandora geöffnet habe, dass ich heute gerade bei diesen Kapiteln dachte, girl, it's the tism. The tism is strong with this one. High masking bis ins Unendliche.
Ja,
habe ich gedacht, jetzt check ich's. Jetzt check ich's alles. So, pass auf, ich hab's. Es ist so ein bisschen sprunghaft in meinen Kopf gekommen. Ich habe es trotzdem versucht, zumindest zu gliedern zwischen Kind, Universität und Gegenwart. So, hear me out. Jung. Über Quoth wird ganz oft gesagt, und das stimmt ja auch, er ist sehr reif für sein Alter.
Ja.
Er spielt kaum mit anderen Kindern, er spielt eigentlich nur mit Erwachsenen. Wenn ihn was interessiert, dann will er alles darüber lernen. Er ist sehr analytisch, er begreift Dinge sehr schnell und er betrachtet sie aus ungewöhnlichen Blickwinkeln. Ben ist immer ganz überrascht, was für Lösungsansätze er auch von alleine drauf kommt. Er ist sehr gut im mentalen Sport.
Ja. Yeah.
So, das ist alles, was ich in Kind einsortiert habe. Dann geht's weiter auf die Uni. Quoth ist krass auf seinen Ruf bedacht und er formt ihn aktiv, wie er wahrgenommen wird von der Umwelt. Er benutzt Musik als Stimming. Als ich das dachte, so alter Feider, weil er beschreibt mehrere Male, bei der Stelle war ich nämlich jetzt wieder im Hörbuch, er beschreibt mehrere Male, dass es ihm ohne seine Musik geht es ihm nicht gut. Alles andere kann noch so stressvoll sein, wenn, solange er seine Musik hat, geht es ihm gut. Und er kann das nicht beschreiben. Und der trällert ja manchmal auch vor sich hin und summt vor sich hin, ohne dass er merkt, dass er das tut. Und andere ihn darauf hinweisen. Wir hatten die Furz-Besuche von Maya zum Beispiel oder auch in Ademre. Dann seine mentalen States, die er sich ausgedacht hat. Das kreisende Blatt, das steinerne Herz, allgemein sind verschiedene Methoden, in die er sich begibt, um anschließend anders zu sein. Unmasking werfe ich einfach auch mal ganz kurz mit rein für einen dieser States, der das steinerne Herz ist, wo du so neutral wirst, dass du sogar zu der Beerdigung deiner Schwester gehen kannst, ohne dass du dabei weinst. Und er glaubt dann anschließend, er hätte die anderen ausgetrickst. Er geht ins kreisende Blatt, gibt die richtigen Antworten zu Letani und später kickt das Imposter-Syndrom. Das hatten wir jetzt ganz neu in der letzten Folge, glaube ich. Er ist ein absoluter Perfektionist, er will alles effizient machen. Das hast du vorhin mir zugeworfen, das habe ich mit in den Rucksack gepackt. Weil du gesagt hast, der will immer die Abkürzung, der will immer das schnellste, perfekteste, den effizientesten Weg. Der nimmt die Abkürzung, er will nicht höher springen, als er muss. Quoth hat oft Meltdowns und Shutdowns. Ne? Also ein Meltdown ist, also der hat ja immer, dass er ausrastet zwischendurch und plötzlich Dinge anzündet und sonst was.
Ja.
Aber er hat auch diese Shutdowns, wo er sich auch komplett zurückzieht. Wir erinnern uns, dass er zu Hause alleine im Bett oft dann heult.
Ja.
Was auch ein Meltdown ist. Und Shutdown ist es so, dass er oft dann still wird und über Sachen erst nachdenken muss. Zehn Minuten oder so, bevor er seine Antwort gibt. Das wird auch ganz oft beschrieben. Er hat extrem gute Sinne. Über ihn wird gesagt schon als Kind, dass er richtig gut hören kann. Er kann Dinge rausschmecken, wenn er die Medizin macht für den Mayer. Der kann Dinge rausriechen, rausschmecken, raushören. Er erkennt Muster und Details auch sehr gut. Wenn es um seine Ruhen geht und so weiter, der kann immer alles immer sehr schnell, der checkt immer, kann alles sehr gut schnell auseinander analysieren. Und er verbringt sowieso sehr viel Zeit alleine und auch gerne alleine. Mit seinen Projekten, da geht er voll auf, hat halt auch einen Hyperfokus und verbringt mehrere Stunden an seinen Projekten, wenn er was im Handwerkszentrum macht, wenn er Musik musiziert. Und oft wird gesagt bei Quoth, dass er nicht gecheckt hat, dass schon die Sonne untergegangen ist oder dass schon so viel Zeit, oder er weiß nicht mehr, wie lange er da überhaupt gesessen hat.
Ja,
die,
und
die Zeit bendet, weißt du?
Ich finde auch spannend, dass er seine Art, die Sachen mitzudenken, ja, auch nicht bei seinen Freunden irgendwie ablegt.
Ja.
Also, ne, das ist ja auch.
Er hatte sowieso Gedankenkreise und Abwärtsspiralen. Er analysiert im Nachhinein die ganze Zeit. Habe ich mich richtig verhalten mit Denna? Habe ich das richtig und so? Er kann sowieso Denna überhaupt nicht lesen. Er weiß nie, ob der Moment richtig ist, um sie zu küssen. Und jetzt hier in dem Kapitel war das so, dass er nicht wusste, ob Panther einfach nur freundlich zu ihm war oder mit ihm geflirtet hat. Story of my life. Und das wird auch öfters im Buch benannt. Ihm wird ja sowieso gesagt, er versteht nichts von Frauen. Und da sagt er selber so, er kann sie gar nicht lesen.
Ja.
dann gibt es diese eine Stelle, da will er Denner besuchen und der Hotelangestellte behandelt ihn freundlich, aber gleichzeitig unhöflich ist der. Und er schickt ihm den Lächeln und dann sagt er, dieses Lächeln ist eine Waffe, das merke ich mir. So ein Lächeln kann man später einsetzen. Ein Lächeln, das gleichzeitig freundlich ist und unhöflich.
Ja, ja, aber er nutzt es als Tool.
Ja, also er nutzt nicht, es als Tool. Und zwar seine ganze... Ja. Seine ganze Persönlichkeit, er kann ja sehr gut schauspielen. Das Schauspielen liegt ihm im Blut. Er kann wunderbar, er hat ja auch so eine krasse Silberzunge. So, und er hat auch sowas wie, sein Vater hat ihm beigebracht, wie geht man, wenn man selbstbewusst sein will. Wie will man, Achso, er hat Spezialinteressen über sein Leben hinweg. Die Amur, die Chandrian, die Universität. Und wenn er dann drin ist, dann kann er Stunden in der Bibliothek verbringen und den hinterher chasen. Das juckt ihn gar nicht. Und der darf da drin ja nicht essen. Also vergisst er dann wahrscheinlich auch zu essen. In Ademre, jetzt hatten wir auch die Stelle mit Panther. Er kann auch Panther erklären, wofür man ein schüchternes Lächeln einsetzt. Der sagt das ganz bewusst, an welchen Stellen man das einsetzt und so. Und versteht ja auch, dass auch mit den Händen lächeln ganz besondere, also wann man das wo genau einsetzt und so. Das fällt ihm ein bisschen schwer, das umzusetzen in seinem Kopf, weil es nicht die 1-zu-1-Übersetzung gibt zu den Lächeln, die er im Kopf hat. Und wo er auch gecheckt hat, Frauen und Männer machen das sogar ein bisschen unterschiedlich, erklärt er ihr. Weiß ich nicht, ob das jeder sagt.
Er analysiert stark.
Weiß ich nicht, ob das jeder sagen könnte. Wie, die meistens machen es doch intuitiv, welches Lächeln ich einsetze. Quoth macht das scheinbar sehr aktiv, proaktiv. Zum Beispiel bei dem Umgang mit Tempi fällt ihm ganz stark auf, dass Tempi ihm nicht in die Augen schaut, wenn er spricht. Und da, das hatten wir jetzt miteinander, Nathalie, das Gespräch, dass es mir vorher nicht aufgefallen ist, dass ich Leuten nicht in die Augen gucke, während ich spreche.
Ja.
Sondern nur in Gesprächspausen. Also deswegen denke ich auch umgekehrt, wenn man nicht checkt, dass man selber ein Problem hat mit Augenkontakt, fällt es einem natürlich noch deutlicher auf, wenn die andere Person nicht guckt. Wenn du es gewohnt bist, dass die andere Person dich angucken müsste.
Ja, verstehe ich.
Okay, so, dann im Umgang mit Devi bemerkt er sofort, wenn sie lügt, die kleinsten Anspannungen in ihrer Schulter, sagt sie so. Aber da war eine kleine Anspannung in ihrer Schulter, die mir verraten hat, dass sie so. Und dann hat sie nach rechts geguckt und dann ist es, weißt du, der bemerkt diese ganzen kleinen Details auch, wie sich die Stimmung im Raum ändert. Zum Beispiel beim Lagerfeuer, wenn die durch den Wald und so, dann hat er immer das Gefühl, die Stimmung ist so gedrückt und er ist dafür verantwortlich. Und er sagt auch, wann sich die Stimmung entlädt. Und dieses, viele Autisten denken, sie wären sehr spirituell, weil sie so Schwingungen, Energien im Raum spüren. Und das ist einfach dieses Hochanalysierende, weil das Nervensystem immer auf Sicherheit aktiv ist. Das ist bei ADHS ja nicht anders. Ja, warte, das habe ich alles abgedingens. Ich habe eine Megaliste gemacht. Also ich könnte, wenn du mir einen Tag gibst, dann sage ich dir in jedem Kapitel, glaube ich, einen Hinweis. Naja, und er missversteht Dinge, weil er sie wörtlich nimmt.
Ja.
Und zwar zum Beispiel, Baschet sagt ihm, hol mir eine Weidenrute. Dann holt er eine gute Weidenrute und holt sie, weil sie vorher die Worte biegsam und gleichzeitig stark oder sowas gesagt hat. Und genau diese Weidenrute und dass sie ihn damit ausprügeln will, das kommt ihm gar nicht, der Gedanke.
Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Weil ich überlege natürlich jetzt, ist der vielleicht einfach an einer Figur oder einer Person so ein bisschen gemodelt, die sich Rothfuss...
Ich bin noch nicht, ich bin noch nicht zu Ende, Nathalie. Und jetzt kommen wir zu dem modernen Code an sich. Der moderne Code an sich, in der Gegenwart. der Mann, der sich Code nennt.
Ja.
Der sehr apathisch ist, lethargisch, man könnte fast sagen ausgebrannt, wenn man on brand bleibt, für Burnout Unmasked Quoth. Der Chronist bezeichnet Code jedes Mal, wenn andere Leute im Gasthaus sind, wie ausgewechselt. Plötzlich ist er der perfekte Wirt, ganz locker, sogar seine Körpersprache ist eine andere. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass das die gleiche Person ist. Code wirkt fast depressiv und er hat ganz viele Skills verlernt. Skill Regression ist übrigens ein ganz großes Ding nach Autismusdiagnose.
Ja.
Code kann nix mehr. Der hat manche Dinge einfach verlernt. Der weiß nicht mehr, wie er sie macht. Zum Beispiel Sympathie. Es wirkt zumindest so. Wir wissen den Modus nicht, weil, dazu komme ich gleich, Code kann nicht schlafen, weil er abends kreisen ihm die Gedanken. Es wird ganz oft gesagt, dass er Stunden wach liegt. Und auch Code hat immer noch diesmal mehr Shutdowns, mehr internalisierte Meltdowns, aber auch Meltdowns nach außen hatte er auch schon.
Stimmt.
So, und jetzt kommen wir auf die Metaebene. Jetzt kommen wir in ganz gefährliches Wasser, deswegen da will ich überhaupt nichts weiter analysieren. Ja. Ich möchte nur ein paar Fakten auflisten.
Ja.
Zu der Person, der dieses Buch geschrieben hat. Weil wenn es um Code geht, wechselt Patrick Rothfuss ja in die dritte Person.
Ja.
Wenn es um Quoth geht, ist es die erste Person.
Ja.
Das heißt, wir wissen bei Code nicht, was in seinem Kopf abgeht.
Stimmt.
Das heißt, da kann man sich schon mal so ein bisschen von dem Code zumindest distanzieren. Aber wenn wir jetzt uns das Buch angucken, also sehr extrem durchdachtes System, was die Buchtitel angeht, die Buchüberschriften, mehrere innere Systeme. Es gibt die Kultur, deren komplettes eigenes Ding ist, dass deren Gestik und Mimik und Sprache anders funktioniert.
Ja.
Das hat er sich komplett ausgedacht. Eine Sprache, wo das Gesicht uninteressant ist und die Hände interessant sind. Dann ist der crazy mit Zahlen. Es tauchen überall immer wieder diese gleichen Zahlen auf. Es geht immer so um, you know, 3, 7 und so. Das, ich meine, das ist auch ein biblisches Ding. Aber ich meine, es ist jetzt die Summe, die es macht. Und er hat, das wird ihm halt auch, also den Charakter, den alle anderen immer nennen, wenn es um Autismus-Coded Characters geht, ist Auri.
Fair.
Finde ich auch fair. Und es gibt auch ein Buch aus der Sicht von Auri.
Mhm.
Und das ist sehr, wenn wir das mal lesen, dann if you know, you know. Von der Art und Weise, wie es geschrieben ist. Und was Patrick Rothfuss halt selber zugegeben hat in Interviews, ist, er hat ADHS und er struggelt mit Depressionen und Angststörungen. I'm just saying. Der Mann hat Schwierigkeiten seit 15 Jahren an einem Buch weiterzuschreiben. Wahnsinniger Perfektionist, wird auch über ihn gesagt. Und wenn man sich jetzt Quoth anguckt, literally der Protagonist von dieser Buchreihe ist High Masking Autism Coded Max. Autism Maxing.
Ich meine, ne, da kann man natürlich dann über Profile und Spikes und Co. in der Neurodivergenz auch noch sprechen, ne, was da wie auch noch anders zusammenhängen könnte. Aber es ist schon auffällig, ja. Es ist, ich glaube, dass, ich meine, viele Charaktere in Büchern oder Serien sind natürlich so ein bisschen oder lehnen in die Richtung, weil es natürlich auch einfach spannende Geschichten schreibt, ne?
Weil, Nathalie, viele KünstlerInnen neurodivergent sind.
Aha, das ist immer, ja, natürlich.
Ich habe ich habe Videos gesehen, Reels von auf Instagram von Autisten, die gesagt haben, ja, Junge, ich habe gedacht, Liebe ist so, wie es in den Liedern besprochen wird, weil das habe ich wörtlich genommen. Ja, was ist, wenn die Person, die das Lied geschrieben hat, das auch so empfunden hat? Und es war auch ihre Realität. Vielleicht ist es, ich glaube, weil ich bin selber Geschichtenerzähler und mein Gucci zu Netto und so, mir wird das nämlich auch immer, das hast du vorhin auch, das habe ich dann in den Rucksack gepackt, mir wird das auch immer gesagt, ich kann sehr gut beobachten und Situationen beschreiben und sehr sensibel. Das steht in allen meinen Buchrezensionen und das hast du auch über Patrick Rothfuss gesagt.
Spannend, ja, okay, case closed. Nein, aber du hast natürlich recht, weil ich habe nämlich, mir ist das natürlich mehr auf der ADHS-Seite bewusst, weil ich mich damit offensichtlich auch mehr beschäftige, aber weil ich auch noch mal gedacht habe, oh krass, wie viele YouTuber beispielsweise ADHS haben. Und natürlich, weil das der ganze Job da halt zu passt. Weil das natürlich auch Vorteile mit sich bringt, die in der Entertainment-Branche natürlich extrem gut ankommen. Und ehrlich wird,
Du findest für deine eigenen Unzulänglichkeiten, wenn du die Antwort für alles noch nicht hast und du auch gar nicht weißt, dass viele Sachen in Verbindung stehen, die du vorher nicht gecheckt hast, weil du das Muster selber noch nicht erkannt hast, findest du dafür andere Erklärungen. Und Quoth erzählt diese Geschichte so, als wenn der ständig andere Erklärungen findet für seine eigenen Ticks. Und natürlich, das darf man auch nicht unterscheiden, hat der auch krasse Trauma.
Ja, ja.
Und das sind nicht Trauma, die von Autismus ausgelöst werden, weil das geht manchmal Hand in Hand. Aber da, ihm sind auch so schlimme Sachen passiert und deswegen ist das schwer auseinanderzuklamüsern. Muss man auch nicht. Fiktiver Charakter, Nathalie und ich sind auch beide gar nicht dafür qualifiziert. Ich sag nur, ich sehe krass viele Parallelen zu mir selber und es macht mir auch letztendlich jetzt für mich auch Sinn, warum mir dieses Buch immer so krass zugesagt hat.
Ja.
Weil ich kann
den
Blickwinkel komplett nachvollziehen.
Dass das für dich einfach eine andere Relatability ist quasi, als es dann auch für mich ist.
Bei der Turf-Serie übrigens war es nie so. Da konnte ich nie relaten.
Ja.
Aber ich glaube, das sagen fast alle. Ich glaube, den finden eh alle kacke. Oder? Den Hauptcharakter der Turf-Serie.
Ach so, den Hauptcharakter der Turf-Serie. Ja, aber auch mit den anderen Charakteren. Also ich glaube, da hat man natürlich auch die etwas spirituellere Figur, wo man sagt, okay, ne, da gibt es irgendwie Anzeichen oder Leute vergleichen das. Aber ich finde auch, dass das alles so klischeehafter beschrieben ist. Beziehungsweise man kriegt bei Quoth, hat man halt extrem viele Infos, ne? Dadurch, dass du die komplette Innensicht hast.
Von Kind auch bis ins Erwachsenenalter.
So, ne? Also da hast du halt einfach viel mehr Infos oder Kleinigkeiten, wo das dann halt so durchsickert, ne? Dann ist ja die große Frage nur, was passiert in Band 3? Ist einfach die Diagnose dazwischen.
Ja, also man kann das ja jetzt einfach mal im Hinterkopf behalten. Ich finde das spannend,
mit
diesem Blickwinkel weiterzuschreiten. Ich werde jetzt das Buch nochmal von vorne anfangen, nochmal mit einem anderen Hintergrund. Aber ja, ich würde fast sagen, Quoth bekommt so einen Mary Sue-Charakter dadurch, dass einfach die negativen Aspekte meistens wegfallen. Zumindest die negativen ADHS-Aspekte. Hier werden nur positive benannt. Kann aber auch sein, dass es halt auch einfach eine sehr reizarme Welt, you know?
Ja, also ich meine, auch da könnte man natürlich immer noch auch verargumentieren, dass es eine Geschichte ist, die Code erzählt über sich.
Ja, stimmt.
Und dass er, weißt du, er, wenn er nicht aware ist und er reiht es eben nachher für sich so ein, ne, dann, also wie gesagt, ich habe vor der festen Diagnose ADHS, habe ich immer gemerkt, dass ich mich mit bestimmten Leuten gut verstehe und dass ich in eine chaotischere Lebensart irgendwie mich einfinde. Aber wirklich zu sagen, ach, mir geht's halt gerade kacke, weil es einfach zu viele Reize sind, weil das Licht gerade zu hell ist, weil es zu laut ist, keine Ahnung, was auch immer. Diese Fähigkeit habe ich ja jetzt gerade erst bekommen dazu, abgeskillt quasi. Und von daher, wenn er das nicht weiß, dann kann er das ja auch gar nicht beschreiben. Und man hat diese Meltdowns bei ihm oder diese Momente, wo er auch wegen Dingen, die jetzt mal, also natürlich, dass er in den krassen Traumapunkten nicht gut drauf ist. Fair, ne? Aber er hat auch so Sachen wie der Lautenkasten, die Laute.
Aber was hat er zum Beispiel gemacht, als er komplett überwältigt war von Emotionen über mehrere Tage hinweg, als kleines Kind im Wald? Er hat Laute gespielt.
Ja, genau. Ne? Aber das sind halt die Punkte, wo es schon auch mit auftaucht, nur nicht in diesem Daily Doing gefühlt, weißt du? Und wie gesagt, bei Code würde ich es ja tatsächlich fast schon wieder dann, also da sieht man es ja deutlicher, mit dem verbringen wir halt nur nicht so viel Zeit.
Das finde ich so wild, wenn jetzt ein Patrick Rothfuss sich dessen nicht bewusst wäre, wenn es so sein sollte, und dann trotzdem diese Geschichte schreibt und es halt einfach so, dann ist das ja ein bisschen wirklich, wie er die Welt auch wahrnimmt.
Ja.
Und dann ist das ja auch eine krasse Lebensrealität und so. Das muss ja so krass sein, wenn du das dann irgendwie, wenn du dann später wirklich noch eine Diagnose kriegst und dann guckst du auf deine Bücher, die du geschrieben hast.
Und denkst, it's been here the whole time.
So war das bei mir. Mein erstes Buch, Alles Rosa, denke ich mir auch so, ups, also ich glaube, it's half the story, weil da habe ich meine Queerness als Kind quasi in den Vordergrund gestellt. Und ja, aber es sind trotzdem offensichtlich auch universal human experiences. Ich glaube, es ist nur die Art und Weise, wie man damit umgeht und wie man sie wahrnimmt, ist vielleicht intensiver und anders. Aber es ist, glaube ich, so, dass man sich eine Geschichte von Quoth lesen kann und trotzdem weiß jeder Mensch, in gewisser Hinsicht zumindest, was das für eine Erfahrung ist, die er macht. Oder, keine Ahnung, ich fände es mega interessant, wenn jetzt Leute, die vielleicht auch auf dem Spektrum sind in unseren Fantasy-Füchsen, wenn ihr kommentiert, ob ihr das auch schon mal gedacht habt oder ob ihr mir dazu stimmt, wenn ihr das jetzt so wisst. Oder auch, wenn ihr gar nichts davon habt und völlig verwirrt seid seit 30 Minuten, weil ihr überhaupt nicht checkt, worüber wir reden.
Ja, auch spannend. Ja, oder ob ihr sagt, hey, nee, für mich ist das so auch komplett relatable und ich bin da gar nicht unterwegs, ne? Finde ich auch spannend. Dass
stimmt, ich habe hier 1000 Dinge aufgelistet, ohne überhaupt zu erklären, warum das für mich ein ganz klares Symptom ist. Aber
wenn ihr Interessen habt, dann schreibt Googled uns gerne. Es gibt tolle Quellen dazu. Und ja, von daher Internet-Knowledge
Selbstdiagnose ist gefährlich, aber Selbsterkenntnis ist sehr... Ja.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
So nämlich.
In.
Nächste Folge nehmen wir Kapitel 121, 122 und 123 unter die Lupe. Das sind die Seiten 250 bis 265 im zweiten Teil der deutschen Hardcover-Ausgabe des Klettkotter Verlags.
Wer uns unterstützen möchte, wirft uns am besten 5 Sterne in den Hut, abonniert den Podcast und teilt ihn mit allen Fantasy-Füchsen da draußen. Kommentiert dazu auf Spotify oder unserem Instagram-Kanal Königsmörder-Podcast mit den Ös, also Es, unser heutiges Zauberwort. Was da wäre, schüchternes Lächeln.
Oder spendiert uns noch ein Tässchen Kaffee bei Kofi. Die Musik ist von Christoph Stöber. Weitere Infos erhaltet ihr auch noch in den Shownotes. Nathalie, sieh mal, es ist eine mondlose Nacht. Machen wir lieber Schluss.
Dreierlei fürchtet die zuckende Zwillingszwiebel.
Auen, spitzt die Ohren.
Fröhliche Frühlingszwiebel, denn die ist zu toxisch positiv. Die sabbernde Silberzwiebel, denn die ist einfach ein bisschen eklig. Und die perverse Perlzwiebel aus offensichtlichen Gründen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ich hätte ja nicht gedacht, dass du es wirklich schaffst, 3 verschiedene Zwiebelarten aufzulisten.
Ich habe die echt gegoogelt, Internet und ich kenne natürlich
Frühlingszwiebel, Silberzwiebel. Frühlingszwiebel kenne ich. Silberzwiebel bin ich so, ja.
Das sind die im Glas. Auch die Perlzwiebeln und so. Das sind die. Aber im Grunde genommen ist ja. Heißt der Nolan im Englischen?
Nathan.
Ja.
Scheiße, Mann.
Gut, ich dachte, es wäre vielleicht ein.
Wo ist das? Da. Dabei lernt er unter anderem Nalen kennen, einen ehemaligen Söldner, der an seiner Schwerthand nur noch 2 Finger besitzt.
Nathan?
Nathan, Mann!